Adsdies, das 100% Social Media, 100% schlau. Der Adslab Podcast mit Themen rund um Facebook, Instagram, TikTok und mehr. Hier erfährst du, wie du mit Social Media deine Business-Ziele erreichst und dein Unternehmen erfolgreich vermarktest.
Okay, ihr Lieben, da sind wir wieder. Es geht weiter. Ich freue mich riesig, denn wir haben heute ganz viele Ereignisse und Spezialitäten auf einmal in eine Folge gepackt. Und zwar, ich bin alleine, aber nicht wirklich alleine. Das heißt, ich bin nur heute ohne Co-Hosts hier. Aber ich bin hier mit Manuel, der Gott sei Dank weiß, weil René ist heute nicht da, welche Folge wir haben. Manuel, bevor du dich vorstellst, welche Folge haben wir heute?
Folge 55.
Oh, Gott sei Dank bist du da. Das war's schon. Das war die Folge 55. Nein, Quatsch. So, ich freue mich riesig, denn Manuel ist hier. Ich habe dich kennengelernt über den Franz, richtig?
Franz oder Peter Santini?
Ja, genau. Stimmt.
Eins von beiden,
also richtig, richtig cool. Also auch nochmal Shoutout, Franz war in der letzten Folge da und heute ist Manuel da. Aber bevor ich einfach nur darüber rede, wie toll ich dich finde, sag doch du erstmal, wer bist du denn eigentlich, Manuel? Wer bist du, was machst du?
Ja, freut mich, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf und jetzt mal vom Zuhörer zum Podcastgeber werde. Ich bin Manuel, Video-Editor, vor allem mit Fokus auf Paid-Ads, habe in den letzten Jahren knapp über 12.000 Videos geschnitten für die führenden E-Commerce-Brands. Meine Creative haben dann auch monatlich teilweise über 1 Million Euro Ad-Spend generiert, also eine Menge. Krass. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile selbstständig und darf absolut coole Kunden betreuen und das Paid-Ads-Game weiter pushen.
Voll. Sag mal, bevor du 12.000 Videos hast du schon gemacht?
Ja, müssten so ungefähr 12.000 sein.
Okay, kurze Zwischenfrage hier. Wie zählst du das? Oder ist das einfach nur irgendwie, dass du da mal kurz grob überschlagen hast und das sind 12.000?
Ja, ich habe mal grob überschlagen, so was habe ich am Tag im Schnitt gecuttet und wie lange macht man den Spaß dann und dann...
Krass.
Kannst du die Summe raus? Also vielleicht sind es am Ende auch 11.000 und ich starte hier ganz, ganz hoch. Man weiß es nicht.
Okay, bevor du 12.000 Videos geschnitten hast, wer warst du davor? Warst du denn immer der 12.000 Videoschneider?
Nein. Davor hatte ich die Ausdauer beim Laufen. Ich war damals Profiläufer, habe in Kenia gewohnt, hatte da meinen Lebensmittelpunkt und habe da als Vollzeit-Profi trainiert, um da nebenbei ja mein Leben als Sportler finanzieren zu können. Habe ich einige Topläufer, die vor Ort waren, wie Europameister oder deutsche Spitzenläufer, habe ich die begleitet, habe mit ihren Sponsoren Kampagnen geplant, die Olympia-Vorbereitung 2021 zum Beispiel vorbereitet oder gefilmt. Und ja, so bin ich dann ins Video-Editing damals reingerutscht.
Okay, das heißt, deren Kampagnen heißt wirklich, dass du gesagt hast, hey, ich nehme eine Kamera in die Hand und begleite dich beim Laufen? Oder wie sieht so eine Kampagne aus von einem Läufer? Wie kann man sich das vorstellen?
Ganz unterschiedlich. Teilweise haben wir nur einzelne Trainingseinheiten aufbereitet, aber auch den ganzen Tag und dann natürlich mit gewissen Fragen, Interview-Einblendungen haben wir dann ja dieses Thema Olympia und wie bereitest du dich vor mit reingebracht. Das war so die Komponente und dann natürlich auch ganz sneaky immer die Sponsoren in den Tagesablauf mit reingebracht.
Ja, na klar. Okay, das heißt, das ist eigentlich das verrückteste Leben. Du lebst in Kenia. Begleitest Läufer, bist selber Läufer. Wo wohnst du jetzt?
Jetzt wohne ich in der Nähe von Augsburg.
In der Nähe von Augsburg. Wie viele Einwohner hat der Ort nochmal?
Ich glaube 2000 maximal.
Und da machst du jetzt ja nicht was komplett anderes, aber schon, du begleitest halt nicht mehr Läufer, richtig? Sondern du hast dich jetzt in ganz andere Sphären begeben.
Ja genau, jetzt dreht sich alles um Paid-Ads, also im Grunde auch immer noch, wie beim Laufen, auch um Zahlen. Aber jetzt... Ich sage immer, ich habe mich statt für die Leidenschaft fürs Geld machen entschieden. Also Video-Editing ist natürlich auch meine Leidenschaft, aber ist immer ein witziger Vergleich.
Ja, voll. Jetzt, was hast du gesagt, 12.000 Videos in welchem Zeitraum?
3 bis 4 Jahre im Schnitt.
Okay, wie schafft man das?
Indem man das Ziel hat, sehr, sehr schnell zu werden und seinen Workflow zu optimieren, weil da können wir später sicher auch noch drüber sprechen, so... Es ist halt für Paid-Ads nicht wichtig, dass jedes Video perfekt ist. Und für mich war immer wichtig, hey, ich möchte jeden Tag 20, 30 Videos schaffen, statt ich möchte ein perfektes Video haben. Weil für Paid-Ads muss man natürlich, weißt du selber, auch sehr, sehr viel testen. Und wenn ich dann von diesen 20 Videos 5 habe, die gut sind, wo ich dann nochmal iterieren oder drauf aufbauen kann, ist das halt mehr wert, als wenn ich 5 Videos habe, die perfekt sind, aber wo dann vielleicht, weil es Messaging oder was auch immer falsch ist, auch nur 2 oder 3 performen. Genau, und deswegen habe ich immer geschaut, wie ich einfach meinen Workflow sehr, sehr krass optimieren kann.
Ja. Warst du denn als Sportler auch schon so drauf?
Ich war schon sehr extrem, aber ich hatte läuferisch nie das Talent, wie ich es vielleicht in anderen Bereichen habe.
Ja, aber wahrscheinlich so vom der Denke hast du dann auch so gedacht, so okay, wie kann ich jeden Tag ein bisschen noch besser werden? Ich meine, wie wird man denn besser, indem man einfach nur macht? Oder glaubst du, man wird besser, indem man ja bestimmte Techniken erlernt, sich aneignet? Also gibt's da, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, okay, hey, da ist jemand, der schneidet, ne, wie du 12.000, ich bin bei, weiß nicht, 2.000, was muss ich machen, um auf 4.000 zu kommen? Also wie, was genau guckst du dir da an oder wie genau erlernt man das? Oder ist es wirklich wie beim Sport, einfach mehr laufen und dann werde ich halt auch irgendwann schneller und habe eine bessere Ausdauer?
Ja, also die Denkweise als Video-Editor muss sein, das, was ich heute weiß, ist gar nichts. Und wenn ich mich in 3 Monaten diese Frage wieder stelle, dann muss ich sagen, okay, ich bin besser, weil dann stelle ich sicher, dass ich konstant lernen, so das ist natürlich auch für jeden anderen Bereich übertragbar, aber das ist so die Denkweise für mich als Video-Editor. Und dann habe ich geschaut, hey, welche Steps mache ich sehr, sehr häufig, so wo verliere ich Zeit, wo kann ich Presets, Shortcuts, alles nutzen und habe mir dann einfach super viele Sachen auch angeschaut und habe mich immer gefragt, wie kann ich dies und das verbessern und dann ist das einfach auch mit der Zeit, also wie gesagt, wenn ich jeden Tag 20 Videos cutte, statt nur 10 zum Beispiel, dann habe ich auch einen größeren Lerneffekt, eine größere Lernkurve. Und das ist für mich der Hauptgrund, wieso man dann irgendwann ja schnell wird.
Voll gut. Und das ist auch das, was dich antreibt. Also du sagst schon, meine Motivation ist jetzt nicht, dass du irgendwie sagen kannst, oh, ich bin der, der so viele Videos schneidet, sondern ich habe gerade so das Mario Kart im Kopf. Kennst du, wenn man so sich selber schlagen muss, dann gibt es so diesen Schatten, der vor einem fährt und das bist du selber vor, ne, in der letzten Runde oder und dass du versuchst zu sagen, okay, das Gleiche nochmal, nur diesmal besser und noch, also du versuchst dich selber zu schlagen. Also wieder wie beim Sport, deine eigene Zeit.
Ja, genau. Also mein Anspruch ist immer besser zu werden und neue Dinge auszuprobieren. Und klar, für mich ist irgendwo der Standard mittlerweile schon sehr hoch. Okay. Aber ich versuche trotzdem neue Dinge auszuprobieren, vielleicht den einen oder anderen Workflow nochmal effizienter zu machen. So oft stellt man ja fest, okay, meine Arbeit hat sich jetzt vielleicht so und so verändert. Was kann ich jetzt machen, um in dem Bereich dann besser zu werden?
Voll. Jetzt sag mal, jetzt hast du so ein bisschen gesagt, meine Standards sind halt schon andere geworden. Was muss man denn um sich rum haben, um solche hohen Standards zu haben? Also was sind denn so Voraussetzungen jetzt? Alles, was dir, wenn du das hörst, wenn jemand dich fragt, hey Manuel, welche Voraussetzungen braucht man denn vielleicht als Mensch, technisch, also von der Technik her, um einen rum, was brauche ich? Mach mal eine Liste.
Also ich finde es super wichtig, seine Zahlen zu kennen und den Account, wo man betreut, zu wissen, was funktioniert. Also ich habe in der Vergangenheit mich mit vielen Editoren ausgetauscht und ja, viele haben da nicht in den Ad-Manager reingeschaut, sondern haben einfach die Ads gecuttet. Aber wenn ich weiß, okay, in den ersten 5 Sekunden, das funktioniert bei diesem Account immer gut oder bei der Zielgruppe das und das, so, ich finde, man muss diese Zielgruppe als Video-Editor super krass kennen und wissen, was funktioniert am Account, weil dann stelle ich mir gar nicht die Frage so, oh, wie könnte ich das jetzt machen? Sondern wenn ich im Raw-Cut dann schon höre, da wird dies und das gesagt, dann habe ich im Kopf schon, okay, das mache ich so, da will ich auch das vielleicht testen. Und wenn ich mich im Account auskenne und weiß, was hier gerade gut funktioniert, dann mache ich schon ganz vieles instinktiv richtig und muss da gar nicht mehr nachdenken. So, das spart mir natürlich Zeit, aber sorgt auch dafür, dass der Standard höher ist.
Ja.
Und dann ja auch eine saubere Struktur in Premiere und Co., dass du Ordner, Presets, Templates wirklich für alles Mögliche nutzt, dass du da einfach ja wenig Kapazität verschwendest, weil deine Energie ist begrenzt. Und ich glaube, wenn du deine Energie für die kreative Art dann noch nutzt und nicht für irgendwelche 0815 Sachen, dann sparst du dir da viel Energie. Und dann ist für mich immer so ein Game Changer. Ich glaube, ich bin sehr, sehr gut auch in Deep Work. Vielleicht liegt das damals am Laufen noch, wenn du halt irgendwie 1-2 Stunden alleine durch die weiten Kenias läufst, so dann bist du ja auch sehr krass fokussiert auf oder in dir selber und hast keine Ablenkung und ich einfach ja für mich gute Musik auf die Ohren und mir das Ziel zu setzen, okay, in der nächsten Stunde habe ich jetzt den Raw-Cut von 10 Videos zum Beispiel fertig. So, ja, das sind für mich dann immer so Ziele, wo glaube ich schon sehr, sehr viel ausmachen.
Dann gib mal einen Musiktipp an alle, die schnell cutten wollen. Was hörst du dann? Hörst du dann so, es gibt ja auch so Deep, also so Playlists, also mit, wie heißt denn das dann? Deep wie auch immer, aber es gibt auf jeden Fall, oder ist es wirklich eine Band oder was hört man für Musik, um schnell schneiden zu können?
Also ich habe eine besondere Playlist, ja.
Deine eigene Playlist?
Ja, die habe ich mir mittlerweile erstellt, die heißt Jetzt durch die Pipeline jagen, also der Name ist Programm.
Geil.
Und so das Lied, was mich da immer sehr catcht, ist entweder der Blender von Ben Böhmer oder Once in a Blue Moon von Nils Hoffmann, das sind so Songs, so, wenn die bei mir auf den Ohren sind, dann weiß ich, egal in welchem Bereich, okay, jetzt wird fokussiert durchgezogen.
So, die werde ich ab jetzt jeden Tag bei der Arbeit hören, bis sie mir auch gefallen und bis sie mich auch zu einem Deep Worker machen. Richtig, richtig geil. Sag mal, das sind so die Voraussetzungen, wo du sagst, so vom Typ Menschen, auch so von den Eigenschaften. Wenn du jetzt so an technische Voraussetzungen denkst, gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt mal ganz blöd, ein guter Rechner, eine gute Maus oder irgendwas, also wenn du so an Technik denkst und Tools, Was ist so das, wo du sagst, ey, mir persönlich hilft das, ich brauche das, ich könnte gar nicht mehr anders arbeiten?
Ja, also natürlich ein gutes MacBook, damit sich Premiere nicht so oft aufhängt.
Ja.
so Dinge, wo ich ganz gerne nutze, ist Foreplay zum Beispiel. Mhm, da einfach, wenn ich irgendwo eine Ad oder ein Video sehe, speichere ich mir das in Foreplay ab und habe das dann für Inspiration später, dass ich es einfach nicht vergiss.
Ja.
Sonst sind es auch so, es ist natürlich, gerade schießt auch ganz viel neue Tools und AI auf dem Markt und ich versuche auch immer vieles zu testen, aber oft ist, ja, man hat diese Kapazität ja auch nicht immer, aber
ja, klar.
Da immer zu schauen, hey, was machen andere, was liest man zum Beispiel auch auf LinkedIn, was habe ich jetzt schon öfters gelesen und sollte ich dann selber auch testen, weil die Entwicklung, was AI angeht, ist gerade super schnell und da sollte man den Anschluss nicht ganz verlieren.
Voll.
Und dazu, also Adobe Firefly oder Runway zum Beispiel zur Bildgenerierung oder sich auch mal Inspo holen, nutze ich.
Geil.
Und trendige Websites, gibt's auch einige wie Cinepex oder Chitter.video. Da kriegt man trendige Animationen, Übergänge und Presets und es spart halt Zeit, statt alles selber zu erstellen. Und das sind halt so für mich Anlaufstellen, wo ich weiß, hey, da kann ich immer wieder vorbeischauen und ja, kann mir Dinge abholen, die gerade alle benutzen, um dann mein Editing vielleicht auch auf einen hohen Level zu haben.
Ja, mega. Du hast jetzt in deiner unfassbar langen Karriere als Videocutter, der 12.000 Videos geschnitten hat, ja alles Mögliche schon gesehen. Gibt es so Punkte, wenn du sowas wie eine Checkliste im Kopf hast, die du gerne den Leuten, die den Videodreh machen oder die Konzeption an die Hand geben könntest, so, wo du sagst, was sind so drei Dinge, wo du sagst, ey, das entdecke ich immer wieder, das sind so drei Fehler, bitte Leute, hört auf damit. Was ist das? Also gibt es da irgendwas, was dir sofort spontan einfällt?
Also für den Videoeditor danach, dass er es einfacher hat?
Ja, zum Beispiel, also wo du wirklich sagst, boah, da habt ihr wieder einen Fehler gemacht, weil dadurch kann ich Beispiel keinen guten Job machen, wenn du magst, oder halt einfach, dass du sagst, das sind Fehler, typische Videofehler, weiß ich nicht, falscher Kamerawinkel, falsche Einstellung, egal was. Also du musst, kannst die Frage beantworten, wie du magst.
Ja, also ich finde, man denkt viel zu oft noch an den Editor danach und dann können es Dinge sein, man macht sich zu wenig Gedanken über B-Roll oder Footage. Und was ich auch häufig leider bei Ads-Accounts sehe, ist einfach Ad-Fatigue, weil zu oft das gleiche Footage benutzt wird und dann brennen die Ads halt aus, weil die Zielgruppe einfach kein Interesse mehr daran hat, weil sie das Footage einfach schon können. Und da einfach mit dem Video-Editor in Austausch gehen und sagen, hey, wir haben hier 2, 3 coole CreatorInnen, was brauchst du denn an Footage?
Okay,
also das habe ich ganz oft oder mache ich ganz oft auch bei meinen Kunden, dass ich sage, hey, wenn ihr da das nächste Mal auch einen Dreh habt, das muss nicht jetzt sein, aber oder filmt das in-house auch so ganz, ganz viel und lieber filmt ihr zu viel und ich lösche es dann aus meinem Portfolio raus, als dass ich es nicht habe. Also holt den Editor mit ins Boot und versteht auch seine Arbeit und die Abläufe, weil dann könnt ihr schon viel, also dann denkt ihr im Schritt davor schon ans Editing und euch fällt vielleicht ein, hey, das und das können wir machen. So, natürlich macht es jetzt nicht bei jedem Projekt oder bei jeder Kampagne Sinn, da davor schon mit dem Editor zu sprechen, aber dann halt sich so generelle Do's and Don'ts mit dem Video-Editor oder vom Video-Editor zu holen, dass einfach schon in den Steps davor sichergestellt wird, hey, wir stellen die Basis, dass die Person im Editing dann einfach einen geilen Job machen kann.
Ja, cool. Also Tipp, also der Master-Tipp, den Editor mitdenken, ne? Und auch vor allem ins Boot holen, bevor man in den Dreh geht. Was kann denn passieren? Gibt es dann irgendwas, wo du sagst, oh, hättet ihr mich da mal vorher gefragt, dann wäre das und das nicht passiert? Hast du vielleicht so typische Szenen im Kopf, die schon mal dir passiert sind?
Ja, entweder hat man dann gar nicht das Material da, das Footage.
Mhm.
Obwohl man das unbedingt braucht, um zum Beispiel die Hook einfach geil darzustellen. Und Stock-Footage auf irgendwelchen Webseiten ist dann auch nicht immer passend. So, das sind so Dinge, wo ich mir dann denke, boah, das hätten wir jetzt so einfach vermeiden können. Mhm. Und das lassen wir hier echt noch Potenzial bei der Ad stecken und liegen, weil wir uns einfach nicht gut abgesprochen haben. Das ist sowas, wo ich mir ganz oft denke, boah, hätten wir einfach vermeiden können.
Voll. Okay, das waren jetzt so quasi so Hinweise an die Unternehmen oder die Leute, die dann quasi die Videos produzieren. Gibt es so No-Gos, wenn du jetzt in deine Community der Videocutter, wenn du so, stell dir vor, da sind 100 Videocutter vor dir und du würdest sagen, ey Leute, wenn ihr an Social Ads zum Beispiel denkt oder überhaupt Social Media Content, das sind so drei No-Gos beim Videoschnitt, die ihr bitte unterlassen müsst. Weil, kann ich mir auch gut vorstellen, es gibt Videocutter für alles, ne? Und ich sag mal, Social Media vor allem und dann in Klammern Ads, Videocutter, dann wiederum nicht so viele, beziehungsweise die müssen es ja noch erstmal lernen, wenn sie sowas werden wollen. Jemand ist Videocutter, aber noch nicht Social Media Ads Cutter. Was sind so drei Dinge, die du der Person an die Hand geben würdest?
Ja, zum einen konsumier nicht blind, also wenn du auf Instagram, TikTok oder sonst wo bist und du kriegst Werbungen ausgespielt, dann swipe die Werbung nicht weg, sondern schau dir die Werbung bewusst an und stell dir die Frage, okay, was wird hier gut gemacht, was wird schlecht gemacht und was kann ich für mein Editing übernehmen? Also da nehme ich wirklich, egal ob ich einen Film oder sonst was schaue, nehme ich so viel Inspiration mit, weil ich mir einfach denke, hey, den Effekt zum Beispiel kann ich verwenden oder, boah, das ist cool gemacht, das hat mich jetzt gecatcht, das ist ein cooler Scrollstopper, so teste ich auch. Und dann sich in die Zielgruppe reinzuversetzen. Also keine Kommentare auf Amazon bei Produkten oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, zum Beispiel bei einer älteren Zielgruppe. Also ich habe einen Kunden, da bin ich auch in denen ihrer Facebook-Gruppe drin, einfach damit ich weiß, okay, die älteren Damen, also älter in dem Fall 40, 50 plus, was schreiben die? Was kann ich da für meine Ärzte an Inspiration mitnehmen, dass ich einfach, obwohl ich nicht diese Zielgruppe bin, mich aber in die Zielgruppe reinversetzen kann.
Mega.
Und das ist der nächste Tipp, der schließt da so ein bisschen drauf an. Für Paid Ads ist, man möchte ja immer an eine gewisse Zielgruppe verkaufen. Geh doch einfach mal zu einer Person aus deinem Bekanntenkreis hin, kann Freund, Familie, sonst was sein. Zeig denen einfach die Ads und sag, hey, würde die dich zum Kauf anregen? So, das mache ich ganz oft. Ach, krass. Wenn das nicht meine Zielgruppe ist, wo ich einfach sage, hey, würdest du die Ads kaufen? Würdest du das Produkt kaufen? Was findest du an der Ad gut? Wenn du die jetzt auf Social Media siehst, sag mir ganz ehrlich, würdest du darauf hängen bleiben? Und wenn ein Ja kommt, so, dann weiß ich, okay, ich habe einen ganz guten Job gemacht. Ja. Und wenn ein Nein kommt, dann weiß ich aber, was kann ich besser machen? Weil am Ende, ich kann immer nur denken, dass das jetzt richtig ist. Aber wenn ich jemanden wirklich eins zu eins frage, das ist für mich unfassbar wertvolles Feedback, wo ich da mitnehmen kann.
Mega, ich habe mal mitgeschrieben, weil das sehr, sehr schlau ist, was du sagst. Also finde ich ganz cool, dass du sagst, theoretisch, ne, selber konsumieren. Also nicht einfach nur denken, was konnte gut funktionieren, sondern selber auch mal bei sich schauen und selber in den Feed scrollen und sagen, okay, oh, warte mal, ich halte hier gerade an, warum tue ich das? Also ich liebe es auch zum Beispiel Werbeanzeigen abzuspeichern, ne, zum Beispiel Foreplay etc. kann das ja, weil das genau das ist, weil wenn ich gecatcht werde, dann will ich verstehen, warum passiert, warum klappt das bei mir? Dann Zielgruppe, hast du gesagt, also das ist das A und O. Wie viele machen Ads nicht für die Zielgruppe, sondern eigentlich für sich? Hatte ich gestern leider auch schon wieder einen Fall, wo ich dann länger diskutiert habe und gesagt habe, naja, die Frage ist, für wen machen wir die Ad? Für dich oder für deine Zielgruppe? Und das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch das, was ich an Social Media Advertising liebe, dass du das ja testen kannst. Du kannst ja sehen, was am besten bei deiner Zielgruppe ankommt und nicht einfach nur aus deiner persönlichen, subjektiven Meinung heraus agieren, sondern agierst wirklich aufgrund der Daten, die du als Feedback bekommst. Und das, apropos Feedback und dann Feedback, das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Müsste ich auch mal öfters machen. Also oder vielleicht tatsächlich irgendwie das etablieren, dass man, weiß ich nicht, vielleicht tatsächlich so einen Kreis hat, wo man sagt, ey, wäre es für dich okay, immer wieder, wenn wir eine Ad für einen Kunden erstellen, wo wir glauben, du bist die Zielgruppe, dass wir dir das mal zeigen dürfen. Und wie du sagst, Familie darf nicht Nein sagen. Dann fragt man halt die Oma, den Opa, die Tante, den Onkel, wie auch immer. Finde ich sehr, sehr, sehr schlaue Dinge, die du da gerade gesagt hast.
Ja, weil am Ende so, klar, ich lerne nicht mehr jede Woche in Premiere irgendwas Neues. So mein Skillset in Premiere im Schnittprogramm ist ab irgendeinem Punkt so weit ausgeschöpft, dass das nicht mehr der Hebel ist, um mich einen besseren Editor für Paid Ads zu machen. So. Aber wenn ich weiß, oder wenn ich die Wahrscheinlichkeit steigere, dass von 20 Ads mehr Ads profitabel sind und vielleicht dann nicht nur einen Monat gut laufen, sondern teilweise 1-2 Jahre performen, so dann ist doch das der größte Hebel, den ich machen kann, um meine Arbeit, meinen Umsatz zu steigern. Weil am Ende hat niemand Bock, hier irgendwie neue Kunden, also als Editor-Sicht, neue Kunden zu akquirieren, wenn man Bestandskunden halten kann. Und wenn ich aber dafür sorge, dass ich für meine Kunden unentbehrlich werde, weil ich einfach einen geilen Job mache, so dann ist das Win-Win für alle.
Amen, hast du sehr, sehr schön gesagt. Jetzt hast du gesagt, du bist, ne, man muss selber, hast ja als Tipp gegeben, selber konsumieren, TikTok, Instagram und Co. Was konsumierst du denn so und was siehst du? Also beobachtest du selber irgendwie so einen Trend in was, wohin sich die Plattform bewegen oder der Content bewegt? Gibt es da irgendwas, was du beobachtest?
Also aktuell konsumiere ich tatsächlich gegen null. Also ich bin gerade auf Social Media Detox an meinem Handy.
Ja, gut, sehr gut, okay.
Tut tatsächlich auch mal sehr gut, aber ich bin natürlich trotzdem, wenn ich nicht am Handy bin, dann schaue ich am MacBook einfach mal bewusst rein, um mir Inspiration zu holen. Mhm. Und ich glaube, der Trend wird so oder geht gerade auch wieder ein bisschen in, paar längere Videos, also VSLs zum Beispiel, finde ich, sind krass unterschätzt. Teilweise so auch 10, 20 Minuten. Mhm. Klar, da machst du dann nicht jede Woche einen neuen, so, aber gezielt, dass sich bei einigen Kunden erzielt das sehr, sehr gute Ergebnisse, aber auch mal längere Videos, die zum Beispiel 3 bis 5 Minuten gehen. Und auch ein Videotrend, wo langsam mehr kommt, aber immer noch krass unterschätzt, das sind Copy-Only jetzt, also nur Text und Musik und du zeigst halt das Produkt. So, ich habe da vor, ich glaube, 1,5 Jahren bei einem Kunden mal einen 15-Sekünder einer Copy-Only-Ad gemacht. Mhm. Und dann war ich im Urlaub und ich habe aber auf Slack die Nachricht damals bekommen, boah, das performt gut. Krass. Bitte, wenn du von deinem Urlaub zurück bist, mach da noch weitere Versionen und für jeden Painpoint, jeden Angel bei der Zielgruppe, mach da nochmal Versionen. Und ich glaube, diese Creators laufen jetzt seit 1,5 Jahren und haben halt weit über 1 Million Euro gespendet. So, ja, das vielleicht so als Tipp ist meiner Meinung nach noch stark unterschätzt.
Also mega, mega Tipp und vor allem ja auch, so blöd das klingt, ja viel einfacher umzusetzen, als wenn ich ein Skript und ein Video erstellen muss. Das heißt, wie sieht so eine quasi Text-Only-Ad aus? Das heißt, das ist da irgendwie, da passiert was im Video und dann kommt da drüber irgendwelche Textelemente immer wieder und das ist dann einfach ohne eine Stimme, sondern einfach nur, ich lese mit.
Ja, das geil. Ist im Grunde gut zusammengefasst. Also ich meine, wenn alle Konsumenten gerade gewohnt sind, dass eine Person in die Kamera spricht und entweder das Produkt sagt oder meine beste Freundin hat mir empfohlen, so dann mach doch was, wo gerade niemand macht. Klar, mach auch das, was gerade gut funktioniert, aber teste auch die neuen Sachen und bei der, die ist wirklich super basic, so wir haben einfach nur, ich glaube, den Nachher-Effekt gezeigt und dann die Anwendung vom Produkt und fertig und irgendwann haben wir mal hinzugenommen, dass noch eine Creatorin sagt, also das Ergebnis nochmal sagt und das war alles in dieser Ad, aber es ist super simpel, aber das klingt im Nachhinein so einfach, aber in dem Moment musst du auch erstmal draufkommen, das halt zu machen.
Voll, und du musst dich trauen, einfach zu sagen, okay, alle reden gerade von UGC, von Menschen müssen vor die Kamera und du machst dann plötzlich das nicht. Haben wir tatsächlich auch bei einem Projekt gemacht mit einer Animation von dem Produkt, mit so einer Beschreibung, was das Produkt kann, was auf den ersten Blick so gar nicht TikTok war und hat unglaublich gut auf TikTok funktioniert. Also einfach mal genau das, also finde ich einen sehr guten Tipp und das andere, das beobachte ich auch und das ist auch so ein bisschen meine Prognose für 2024, Storytelling, ich glaube, das ist eigentlich auch schon 2023 relevant geworden, aber Storytelling in längerer Form ist völlig okay und Storytelling so in Form von, ich erzähle dir jetzt einfach mal 3 Minuten lang, warum du dir dieses Produkt kaufen solltest, aber halt aus Story, wie ein Kumpel, so ey, kennst du doch auch, ne, du setzt dich abends hin und dann fange ich an halt zu labern, als wärst du mein Kumpel und erzähle dir immer wieder Situationen, die mich beschäftigen und du denkst dir, ey, das ist mein Kumpel jetzt, dem höre ich voll gerne zu, ich habe auch das und das Problem und das sehe ich auch den Trend und das will ich auch, also das ist so, so wichtig, das heißt für mich, glaube ich, ist so die Zukunft die Leute, die wirklich verstehen, wie man so ein Storytelling-Skript schreibt und dann authentisch auch rüberbringen, weil genau das, was du sagst, beobachte ich auch, dieses einfach in die Kamera halten und sagen, ich habe mir heute Produkt XY gekauft, ist einfach nicht mehr authentisch, ist ausgelutscht, aber wenn ich mich hinsetze und vor die Kamera und sage, so Leute, ihr kennt doch das Problem und dann einfach wie mit einem Kumpel spreche, sehr, sehr cool. Also sich.
Ja, oder das andere, was man machen kann, ist als Experte zum Beispiel. Mhm. Und wenn du die Leute dann als Experte hast, dann schmeißt du immer so ein paar Brotkrümel hin, dass die Leute denken, boah, gleich kommt's wirklich und jetzt bleibe ich dran. Und dann kannst du die Leute auch 3, 4, 5, 6 Minuten catchen und dann aber viel mehr Informationen weitergeben, weil wenn du mal anschaust mit normalen Ads, die maximal 30 bis 60 Sekunden gehen, wie oft müsstest du die Leute im richtigen Stadion abholen, damit sie sich oder damit sie auf diese Minutenanzahl kommen, um das zu konsumieren?
Ja, voll.
Und das sind so Dinge, es ist schön, dass es nicht jeder macht, dann hat man noch Spielraum dort gut zu werden, bevor man sich dann auch da wieder neu erfinden muss. Aber es sind so Dinge so, nicht immer nur mit dem Markt gehen, auch wenn es seine Berechtigung hat, sondern auch mal was testen, wo gerade niemand macht.
Finde ich voll interessant, weil jetzt, der Trend in Anführungsstrichen ist so UGC und bitte in 15 Sekunden. So, das ist so das, was in der Theorie aber vor 2, 3 Jahren eigentlich gesagt, oder jetzt mal ganz grob gefasst, das kann auch jetzt nicht mehr funktionieren. Ja, es funktioniert immer noch, aber einfach nur zu sagen, UGC 15 Sekunden und am besten eine starke Hook und ich bin fertig. Nein, funktioniert halt nicht mehr. Finde ich mega spannend. Aber was heißt, funktioniert nicht mehr? Ist einfach nur noch ein weiteres Format. Also finde ich sehr, sehr interessant. Ist das dann aber auch schon etwas, wo du sagst, das kann ich nicht mehr sehen? Also, ist es was dich, jetzt mal ganz blöd gesagt, ankotzt, wenn du dann dir Creatives anguckst und sagst, boah, austauschbar. Also gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, ich kann das nicht mehr sehen. Hört doch bitte auf, Leute.
Es gibt nicht diese eine Sache, wo ich sage, boah, ich kann in diesen Ads das nicht mehr sehen, aber was ich nicht sehen kann, ist, wenn einfach Brands ihren, ich sag's mal, Stock aus dem Arsch nicht bekommen.
Ja, sehr gut.
So, ja, gerade in diesem Bereich, so musst du doch immer offen für Neues sein und dich auch was trauen. Also das bringt meistens geile, überraschende Ergebnisse und Brands versagen, oh, wollen wir so nicht machen oder können wir deswegen nicht machen oder wollen wir deswegen nicht machen. Ja, die haben aber auch meistens, ehrlich gesagt, nicht die Größe, um dann schon zu sagen, boah, das könnte unserem Branding schaden. Also
voll.
Kunden, die gesagt haben, lass uns einfach machen, lass uns testen und wenn es nach hinten losgeht, ja, dann schalten wir die Ad halt wieder ab nach ein paar hundert Euro Ad-Budget. Das sind die Ads, wo ich in den letzten Jahren gesehen habe, dass die mit die größte Wachstumskurve haben und nicht, dass, weil die von null gestartet sind, so die sind jetzt teilweise bei 20.000, 30.000 Euro Werbebudget täglich und da sollten andere Brands erstmal hinkommen, wo dann sagen, ja, können wir nicht sagen. Also wirklich, wenn ich mir denke, ja, okay, das ist es aber so dieses 0815 Paid-Ads-Gelaber, aber ihr sagt das auch nur, weil ihr denkt, das ist gut und nicht, weil das wirklich so ist. So einfach den Stock aus dem Arsch bekommen und auch mal was trauen und von der Masse abheben, weil das sind genau diese Sachen, wo du halt einfach austauschbar wirst.
Total. Es gibt halt leider echt noch viel zu viele Unternehmen, die sich 1000 Gedanken machen über die Ad, als statt einfach 1000 Ads zu produzieren. Ne? Also dann produzieren sie eine Ad mit 1000 Gedanken und du guckst dir diese Ad an und denkst dir, also A, ich fühle mich null angesprochen. Wer fühlt sich davon überhaupt angesprochen? Weil du am Ende gar nichts sagst. Du eckst nicht an, du bist einfach nur so ein neutrales Wasser, was da einfach so durchfließt durch den Feed. Statt einfach mal 1000 verrückte, geile Dinge auszuprobieren, hast du eine langweilige Sache zerdenkt. Ne?
Ja, und auch wenn ein bisschen Hate dabei rumkommt, hey, dann hast du da auch wieder Potenzial, entweder darauf einzugehen oder es sorgt für Engagement und frustriert auch. Also der Algo sieht ja nicht, ob das jetzt gutes oder schlechtes Feedback ist.
Voll.
Ja, es ist, also ich glaube tatsächlich auch, dass es immer wichtiger wird. Das heißt nicht nur Paid Ads, so auch bei TikTok Organic Videos, sich einfach zu trauen und zu machen. So. Weil wenn du nicht irgendwo mal polarisierst oder bisschen Kontra gibst, dann bist du austauschbar. So.
Richtig. Ja, dann ist so quasi, also wie willst du für Awareness sorgen, wenn du nicht schreist, wenn du nicht Aufmerksamkeit erregst? Also finde ich auch, ist genau das. Und das passiert halt, wenn du dir einfach zu viele Gedanken machst, so kennen wir das sagen, können wir das nicht sagen. Also ich, ganz schade, weil ich auch schon mit Marken dann gesprochen habe, die sobald 2, 3 Kommentare kamen und davon waren, weiß nicht, 2 vielleicht nicht so gut, lass mal die ausschalten und die, wo noch nichts passiert ist, die sollte anbleiben. Wie schade. Geht doch mal darauf ein. Lass doch mal aus diesem Hate-Kommentar eine neue Ad machen. Aber das müssen Marken, glaube ich, erstmal lernen. Das hat ganz oft subjektive Dinge, weil dann die Person selber wahrscheinlich, wenn sie Kritik bekommt, sagt, oh, ich duck mich, ich versteck mich. Und dann denkt sie, ja, so muss man auch agieren in der Social-Media-Welt. Aber ich denke dann immer an so einen großen Raum voller Leute und dann kriege ich eine Kritik und würde ich mich jetzt einfach irgendwo verkriechen oder würde ich dagegen sagen, so, okay, krass, das ist deine Meinung, komm, hier ist meine Meinung. Und dann hören die anderen auch noch zu, sagen, okay, warte mal, spannend, jetzt die Marke hat eine Meinung, die Marke ist jemand, weil sonst bist du halt nichts. Also das geht auch so, jetzt so Fazit dessen, das sind meistens die Unternehmen, die halt glauben, Social Media ist einfach nur die Plattform, wo sie auch da sind. Ne? Da müssen auch unsere Assets ausgespielt werden, statt zu überlegen, dass es die Plattform sein kann, die das ganze Unternehmen nochmal umkrempelt und für unfassbaren Umsatz oder was auch immer sorgen kann. Sondern ist
ja,
oft
absolut.
Ist, ja, Social Media ist dann einfach nur so, lass uns mal auch auf Facebook was machen, auch auf Instagram unsere Assets ausspielen. Ah, schönes Schlusswort, mein Lieber. Also, ich habe mir ganz viel mitgeschrieben, weil ich finde es Wahnsinn. 12.000 Videos gedreht. Wann ist Schluss? Wie viele Videos muss Manuel schneiden, dass er sagt, bin ich fertig? Oder, na, eigentlich ist das gar nicht dein Ziel, ist gar nicht die Menge, sondern du willst am liebsten sagen können, ey, ich habe es geschafft, ich kann jetzt 12.000 Videos pro Tag schneiden.
Das ja, richtig.
Das ist dein
aber
Ziel,
aber dann
ne?
müssen auch alle 12.000 profitabel
jawohl.
Sein. Nein, ich glaube, es ist Schluss, wenn ich in diesem Bereich keine Lust mehr habe, immer das Neueste zu verfolgen. Und ich glaube, dann werde ich mich umorientieren, ob das vielleicht in 3 Jahren ist oder in 10 Jahren, keine Ahnung. Das Schöne ist ja, Video-Editing ist auch sehr vielseitig. Und wenn man in einem Bereich lernen will, kann man
geil.
Viele verschiedene Bereiche antesten.
Glaubst
Hat
du,
mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Ja, glaubst du denn, noch letzte so Abschlussfrage dazu, wird es noch was Neues nach Video geben? Das ist mir jetzt gerade auch noch so eingefallen, ne? Weil das ist ja so gefühlt, wenn ich mich so an meine Zeit zurückerinnere, wann ich so das erste Mal auch über Social Media, also auf der Bühne gesprochen habe, gab es wirklich Vorträge, wo ich Leuten erklären musste, hey, Video ist krass. Und die dann alle, nee, das ist viel zu kompliziert. Glaubst du, da kommt noch was danach? Oder glaubst du, jetzt nehme ich eigentlich schon deine Antwort vorweg, es sei denn, du bist gegen meine Antwort, da ist ja noch so viel rauszuholen. Wir sind ja, was Video angeht, noch lange nicht am Ende. Was ist so deine Meinung? Wo bewegt sich da die Reise noch hin?
Ich glaube, es wird sich einfach verändern. Ich glaube, Video ist noch viel rauszuholen. Und ja, je nachdem, welches Produkt du hast, vielleicht macht es ja irgendwann bei noch mehr Anwendungsfällen Sinn, dass du die Leute nicht erst zum Kauf in der Ad animieren willst, sondern dass sie sich zum Beispiel für ein Webinar anmelden und dann beim Webinar kaufen, weil du beim Webinar noch ja mehr Infos mitgeben kannst, dass die Leute einfach von Beginn an treuere Fans bei dir sind. Also, keine Ahnung, ich würde es gerne wissen, aber ich glaube, es wird sich dahingehend verändern, mit welchem Ziel wir die Ads verfolgen.
Ja, das ist schön. Das ist jetzt das schönste Schlusswort. Und damit kommen wir auch schon zu unserer absoluten Lieblingskategorie. Und du darfst sehr gerne anfangen. Manuel, wem muss man denn wo folgen?
Ja, wen ich empfehlen kann, ist ein Video-Editor, Vince Opera heißt er. Bei dem schaue ich mir sehr gerne die YouTube-Videos an. Kann man auch auf allen anderen Socials folgen, wie Instagram und TikTok. Ich schaue ihn gerne auf YouTube an und ist für mich ein geiler Tipp.
Geil. Ich habe leider was komplett Themenfremdes dabei. Ich darf das. Ich bin Berliner und damit möchte ich einen Fußballspieler gerne, nämlich Fabian Rehse, den ich unglaublich feiere. Und schaut euch mal bitte gerne das aktuelle Video an, weil er ist gerade seit einem Monat, glaube ich, krank. Und wie er als Fußballspieler damit umgeht, ist halt Wahnsinn, weil das ist ja so eine Sache, worüber Fußballspieler dürfen nicht krank sein, dürfen keine Gefühle haben, Fußballspieler dürfen nicht Emotionen zeigen, dürfen nicht mal zugeben, dass es gerade scheiße ist. Und das macht er aber. Also er vermenschlicht gerade den Fußballspieler und wird da verehrt von uns Berliner Fans. Finde ich sehr, sehr schön, ist sehr, sehr authentisch. Das ist Social Media, wie es meiner Meinung nach jeder machen sollte. Und dass ein Fußballspieler jetzt damit anfängt und nicht einfach nur über Tore und Erfolge spricht, Chapeau, also großen Shoutout an von meinen Kindern tatsächlich aktuell der Lieblingsspieler Fabian Rehse. Manuel, das war die schönste Folge aller Zeiten.
Danke.
Das darf ich sagen, weil René und Julian sind nicht da. Und das war nicht das letzte Mal. Du kommst auf jeden Fall wieder, wenn du dann 25.000 Videos geschnitten hast.
Also nächstes Jahr.
Genau. Das ist die Challenge, mein Lieber. So, vielen, vielen lieben Dank und bis bald. Haust du rein.
Hat mich gefreut. Ciao.
Ciao.